Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Die nackte Kanone 1 bis 3 von David Zucker. Die Klamauk-Trilogie mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle ist bis heute unvergessen. Unzählige Male zitiert und nun wurde sie neu verfilmt mit Liam Neeson, vermutlich weil er dieselben Initialen hat. Blicken wir auf die drei Filme, die man im Jahr 2025 unvermeidlich anders betrachtet. Humor ist häufig kontextabhängig. Zwar sind einzelne Slapstick-Einlagen zeitlos, unvergessen, zum Beispiel, wenn Jane in den Kühlschrank immer weiter hineingeht, bis sie irgendwann darin verschwindet. Noch immer amüsieren wir uns, wenn Frank Drebin kleinere oder größere Katastrophen anrichtet. Und auch einige Herrenwitze funktionieren deshalb noch, weil sie von einem etwas trotteligen Herrn vorgetragen werden. Es war auch damals nur deshalb lustig. Man könnte sich nicht vorstellen, dass die nackte Kanone funktioniert hätte, hätte man einen jungen Mann, sagen wir Tom Cruise, besetzt, um diese Rolle zu spielen. Der Humor funktioniert sehr stark auf der Dialogebene und es ist leider so, dass man sehr viele Gags, wenn man einmal das Schema verstanden hat, antizipieren kann. Man weiß dann schon, was als nächstes kommt und dennoch ist das erste Mal sicherlich für einige erheiternd, auch weil ja sehr obsessiv zum Beispiel mit Homonymen gespielt wird. Also zum Beispiel ein Wort wie heiß oder hot kann nun bedeuten, dass die Pfanne heiß ist oder dass jemand heiß ist. Diese Mehrdeutigkeiten produzieren dann permanent misslingende Sprechakte. Es wird aneinander vorbeigesprochen. So beispielsweise, wenn Frank ein Lokal betritt und der Herr an der Garderobe sagt, Ihr Mantel, Sir, und er antwortet, ja, das ist meiner, da müsste sogar noch eine Quittung in der Tasche stecken. Oder wenn er auf seine Kanone angesprochen wird, ob diese dann manchmal losgehe und er antwortet, er versucht das zu vermeiden, indem er an Baseball denkt. Es finden auch laufend fehlerhafte Anrufungen statt. So nennt Ed Frank Ed und umgekehrt. Schiefe Bilder, inkongruente Metaphern entstehen und vergessen die Szene, in der Frank sagt, The gloves are off, I'm playing hardball. It's 5th and 15 and you are looking at a full court press. Hier werden plötzlich vier Sportarten auf einmal in eine Metapher gegossen, was überhaupt nicht funktionieren kann. Es ist ein sinnentleertes Sprechen und das kennen wir natürlich von jemandem wie Donald Trump. Wenn wir ihn hören, merken wir das schon, lesen wir seine Reden, wissen wir eigentlich gar nicht mehr, wo es uns geschieht, beziehungsweise wo oben und unten ist. Oder denken wir daran, was Donald Trump alles als beautiful bezeichnet. Das sind ebenso junge Soldaten wie eine Rechnung oder Corona-Tests. Frank Drebins unangebrachte Komplimente erinnern uns selbstredend auch an Donald Trump, wenn er beispielsweise über Brigitte Macron sagt, sie hat sich gut gehalten. Wir merken, dass die Wirklichkeit die Fiktion längst eingeholt bzw. überholt hat. Vieles in der Trilogie erreicht heute nicht mehr dieselbe Wirkung wie damals. Manchmal entsteht sogar ein sehr starkes Unbehagen. So müssen wir diese Filme auch, die ja zwischen 1988 und 1994 entstanden sind, als Zeitdokumente betrachten. Die Nackte Kanone-Filme entstehen zu einem interessanten Zeitpunkt. Fast hat sich die Sowjetunion schon in Luft aufgelöst. Jedenfalls ist ziemlich deutlich, dass die westliche Vormachtstellung sich jetzt ausbreiten wird auf dem gesamten Globus. Da ist das Ende der Geschichte schon zu riechen. Zudem, wenn wir auf die Filmgeschichte blicken, liegen Jahre hinter uns mit knallharten Blockbustern, in denen irgendwelche imperiale westliche Kriege geführt werden, Missionen durchgesetzt werden mit größter Gewalt. Wir haben auch schon die oft sehr brutalen Polizeifilme hinter uns. Nun erleben wir eine Ironisierung dessen, die nur dann entstehen kann, wenn man sich vollkommen sicher ist, dass man eigentlich schon gewonnen hat. So sehen wir im ersten Teil, wie Frank Drebin im Ausland unterwegs ist und dort Idi Amin, Yasser Arafat, Khomeini, Gorbatschow und Gaddafi vermöbelt. Man spielt also einmal mehr Weltpolizei und dabei werden auch alle über einen Kamm geschoren. Es wird gar keine Unterscheidung mehr gemacht, zum Beispiel zwischen einem Idi Amin und einem Gorbatschow. Dieses trottelhafte Auftreten bei gleichzeitig unendlichem Selbstbewusstsein ist durchaus typisch für die westliche Außenpolitik schon damals und heute ja sowieso. Trabin steht für ein westliches Selbstverständnis. Hat Donald Trump, fragen wir uns dann natürlich, die nackte Kanone für uns kaputt gemacht? Also wir müssen natürlich heute besonders stark an Trump denken, wenn wir solche Szenen sehen, aber auch bei George Bush Senior oder seinem Junior oder auch bei anderen war es ja keineswegs besonders rosig. Wenn wir uns jetzt ansehen, wie Frank Trabin agiert, dann können wir erst einmal feststellen, dass er mit allem durchkommt. Er erinnert tatsächlich an Politiker, die auch heute große Katastrophen anrichten und einfach weitermachen und zum Generalsekretär oder sonst was befördert werden. Trabin kann irgendein Chaos anrichten, mit seinem Auto wogegen fahren, die Airbags gehen los, am Ende löst er einen Brand und einen Wasserschaden aus und es geht einfach weiter. Er tut so, als sei er dafür nicht verantwortlich. Dieser Modus ist uns heute wohl bekannt. Das ist nun nicht den Filmen anzukreiden, aber sie verlieren selbstredend durch diese veränderte Politik ihre Unschuld, wenngleich wir hier auch nicht die Vergangenheit verklären sollten. Der Polizeifilm der 70er und 80er Jahre sprach sich für Law and Order aus. Denken wir nur an Ein Mann sieht Rot oder Dirty Harry. Die nackte Kanone macht sich zwar über die Polizei lustig, jedoch steckt darin keinerlei Polizeikritik. Im Gegenteil, hier wird die Polizei als ein bisschen verdattert, aber eigentlich sympathisch dargestellt. Wir finden ja Frank Trabin wirklich als, empfinden den als den netten, etwas trottelhaften Onkel. Mehr noch, die Polizei wird hier in ihrer Arbeit immer wieder legitimiert. Denn die Polizei hat ja diesen interessanten, systemimmanenten Grenzüberschreitungsfall, nämlich, dass wir die Polizei immer im Prinzip erst retrospektiv bewerten können. Es gibt zwar klare Gesetze, an die man sich halten muss, aber sobald die Polizei intervenieren muss, ist sie in einem Ermessensspielraum, ist sie quasi in einer Schwebeposition und kann sich entscheiden, dies oder das zu tun. Soll man gleich schießen oder vielleicht versuchen, anders den Delinquenten zu fassen. Trabin ist jemand, der einfach sofort losschießt. So erfahren wir dann auch, dass er aus Versehen 5 Schauspieler in einem Park erschossen hat, weil er dachte, diese würden sich gegenseitig erschießen. Dabei handelte es sich um eine Schauspielkompanie, die ein Stück von Shakespeare aufführte. Er sagt dann einfach dazu, das ist meine Politik. Ein direktes Zitat der Dirty Harry-Reihe, denn Dirty Harry wird einen potenziellen Vergewaltiger erschießen und sagen, das ist meine Politik. Und so sehen wir hier, wie auf sehr humorvolle Weise eigentlich ein Polizeistaat etabliert wird, dass selbst die Bürgermeisterin machtlos gegenüber dieser eigenmächtig handelnden Polizei ist. Auch sonst versucht man, Ordnung herzustellen. Man hat sich eine neue Technik ausgedacht, um das Sprühen von Graffiti zu verhindern. Oder in Teil 2 erfahren wir von Operation Scum Roundup, ein Programm, das George Bush Senior aufgelegt hat, um damit sozusagen den Abschaum in der Gesellschaft für die Polizei abzuräumen, beziehungsweise mit der Polizei zu kooperieren, damit dieser Abschaum verschwindet. Und es ist ja auch Frank Trabin, der ins Weiße Haus deshalb eingeladen wird, weil er den 1000. Drogenhändler erschossen hat. Also von einer zum Beispiel liberalen Drogenpolitik, von der man weiß, dass diese viel mehr bringt als Law and Order, ist die Reihe sehr weit entfernt. Durch den Humor, durch all diese klamaukigen Einlagen erfolgt nun eigentlich eine Normalisierung der Law and Order Politik. Zwar freut sich Trabin im zweiten Teil auch über den Niedergang der US-Demokraten, dennoch können wir jetzt nicht sagen, dass diese Filmreihe durchweg reaktionär ist. Sehen wir uns zum Beispiel das Finale des ersten Teils an. Eigentlich scheint schon alles in bester Ordnung zu sein. Das Baseballspiel ist vorbei, die Königin von England lebt und der Kriminelle ist gefasst. Allerdings ist Jane noch immer hypnotisiert und glaubt nun, den Auftrag erfüllen zu müssen, Frank zu töten. Sie geht mit der Pistole auf Frank zu. Frank aber beginnt einen romantischen Liebesdialog mit ihr, aus allen möglichen romantischen Komödien zusammengesetzt, untermalt mit schwülstiger Musik, und mit seinen Worten schafft er es denn, dass die Hypnose endet, Jane die Pistole fallen lässt und ihm in die Arme sinkt. Diese Szene wird zugleich live übertragen im Stadion. Auch dort sind alle gerührt und begeistert. Sie beginnen sich zu umarmen und hier liegt quasi die Utopie des Klamauks, dass doch plötzlich so etwas wie eine Weltgemeinschaft entstehen kann. Alle Menschen werden Brüder. So sehen wir auch in einer Szene noch, wie ein Palästinenser mit einem orthodoxen Juden sich in den Armen liegt. Im Prinzip ist das etwas, was uns später wieder begegnen wird, wenn wir an den Film denken, Leg dich nicht mit Zoan an. Oder nehmen wir den zweiten Teil. Dort ist zwar George Bush Senior Präsident, aber man nimmt das Problem Ozon durchaus ernst. Und es ist ja interessanterweise ein Bösewicht, der aus der Industrie kommt, und zwar aus der schmutzigen Industrie, namens Habsburg, der verhindern will, dass der Präsident sich beraten lässt in Sachen Klimapolitik. Denn dort ist der Klimawissenschaftler Meinheimer, der den Präsidenten dazu bringen will, in E-Mobilität und Solarpanelen zu investieren. Es ist Drebin, der diesen Klimawissenschaftler schützen wird, sodass dieser seine Mission in die Öffentlichkeit tragen kann. Und Drebin selbst ruft am Ende aus, ich will bekannt sein als Umweltpolizist. Und ja, da ist sicherlich auch, wenn wir über das Konservative oder Reaktionäre reden, der Sexismus. Aber bei einzelnen Szenen ist es sicherlich eine Geschmackssache und vieles würde man heute natürlich anders machen. Jedoch ist es auch so, dass wir erkennen sollten, dass diese Filme uns Männer darstellen, die über ihre eigene Geilheit stolpern. Keineswegs ist es so, dass hier der Sexismus laufend belohnt wird. Zudem neigt dann auch noch Teil 3 dazu, eine gewisse Ironisierung der unipolaren Weltordnung vorzunehmen. Nämlich Frank wird zu einer sehr tautologischen Begründung ansetzen, warum er auf der Seite des Guten kämpft und wer das Böse ist. Und die Bösen sind die Bösen, weil sie Böses tun. Und wir, die Guten, müssen gegen die Bösen kämpfen, weil sonst würden ja die Bösen gegen die Guten gewinnen und so weiter und so fort. Diese Ironisierung, diese Tautologie, die hier so vorgetragen wird, soll natürlich unser Selbstverständnis in der westlichen Außenpolitik leicht irritieren, aber es ist keineswegs eine Erschütterung, sondern wir wissen ja zum Beispiel von Slavoj Žižek, Ideologie funktioniert besonders dann gut, wenn sie auch noch einen ironischen Unterton hat. Man weiß sehr wohl, dass das mit dieser gut-böse Unterscheidung ein bisschen lachhaft ist, aber dennoch machen wir es genau so. Die nackte Kanone übt also keine Herrschaftskritik. Es ist vielmehr so, dass die Herrschaft auch mit ein bisschen Klamauk belegt wird, um diese Herrschaft eigentlich zu stabilisieren. Es ist ähnlich wie bei der Heute-Show, wenn dort fortwährend irgendwelcher Klamauk mit Philipp Amthor betrieben wird. Das schadet natürlich keineswegs Philipp Amthor, sondern hilft ihm eher. Die Frage ist natürlich, wenn wir uns diesen Film, diese drei Filme heute im Jahr 2025 ansehen, ob wir nicht ein New Normal erleben. Nämlich das, was dort als Grenzüberschreitung gezeigt wird, das ist ja längst etwas, was ins Weiße Haus eingezogen ist. Oder denken wir an unsere Frank Drebins, an Andy Scheuer oder Jens Spahn. Nur sind die natürlich allesamt nicht so sympathisch. Wir können feststellen, dass auch formal normale Höflichkeiten etwas sind, die was im Schwinden begriffen ist. Auch hier arbeitet der Film natürlich kräftig dran mit, aber er zieht ja seinen Humor auch noch daraus, dass wir noch diese Konventionen klar kennen und auch erkennen, wenn formale Höflichkeiten plötzlich überaffirmiert werden und dann ins Leere laufen. Denken wir beispielsweise daran, dass Frank Drebin einen vollkommen nassen Ärmel hat, weil er dort in einem Aquarium die ganze Zeit etwas gemacht hat und plötzlich aber dem anderen, dem Gegenüber, die Hand gibt, weil es sich eben gehört, dass man sich zur Verabschiedung die Hände schüttelt. Die gesellschaftlichen Konventionen sind etwas, die von Frank Drebin unterminiert werden, aber das bedeutet natürlich auch, dass das nur funktioniert, dass das Lachen nur dann produziert wird, wenn überhaupt noch diese öffentlichen Konventionen gekannt werden. So erleben wir Frank bei einer Pressekonferenz in Los Angeles und er hat sein Mikrofon noch an, er geht zur Toilette und plötzlich hört man genau diese Geräusche von der Toilette überall im Saal. Der größtmögliche Kontrast zu dieser Privatisierung des öffentlichen Raums, die wir ja längst überall erleben können, das ist ja nichts mehr, was Frank Drebin allein auszeichnet, den größtmöglichen Kontrast dazu stellt natürlich die Königin von England her, die nur Repräsentantin ist, ja, bei der es sogar verboten war, sie direkt beim Essen zu zeigen. Man durfte zwar zeigen, wie sie an einem Bankett teilnimmt, aber nicht, wie sie kaut, um sozusagen ihre Würde nicht anzugreifen, um nicht das Biologische ihres Körpers in den Mittelpunkt zu rücken. Und so erleben wir dann auch, wie Frank Drebin sagt, die Sicherheit der Königin zu gewährleisten, ist eine Aufgabe, die die Polizeieinheit gerne übernimmt, um dann gleich anzufügen, auch wenn uns die Idee einer Königin lächerlich erscheint, müssen wir als Amerikaner rücksichtsvolle und höfliche Gastgeber sein. Auch hier wieder eine typische misslungenes Sprechen, also der performative Akt, man will eigentlich Höflichkeit ausstrahlen, wird direkt wieder unterlaufen, indem man zu viel Ehrlichkeit mit hineinbringt. Nun haben wir aber schon Donald Trump bei der Queen erlebt, wie er sich nicht ans Protokoll hält und fragen uns natürlich heute, inwieweit eigentlich der Modus von Frank Drebin heute der vorherrschende Modus in der Politik geworden ist. Man könnte von einer neuen Normalität sprechen. Die Staatenlenker der westlichen Welt erleben wir auch jetzt, wie sie vor Donald Trump buckeln. Also eine völlige Verschiebung findet hier statt. Und wie bei Frank ist es auch bei Trump, er kommt mit allem durch. Im Grunde hat Donald Trump ein halbes Dutzend Gesichtsausdrücke und das funktioniert seit vielen Jahrzehnten, jetzt auch im Weißen Haus. Bei Leslie Nielsen als Frank Drebin ist es nicht anders. Da ist der ewig stoische Gesichtsausdruck, dann mal ein verdutzter Blick, ein Spiel mit den Mundwinkeln oder eine Augenbraue wird nach oben gezogen. Das Kino arbeitet ja ohnehin mit Konventionen und wir lernen dort Verhaltensmuster, die wir dann nachahmen oder Verhaltensmuster werden durchbrochen und irritiert. Das funktioniert aber natürlich nur dann, wenn Konventionen schon gelernt sind. Erst dann erkennt man ja die Subversion. Deshalb liegt es nahe, dass so viele Filme, Jurassic Park, Thelma und Louise und viele weitere zitiert werden. Wir wissen dann schon, was normal ist und das wird durchbrochen. Es liegt auch nahe, sich so häufig auf das Genre zu konzentrieren, weil das ja auch mit einem Regelwerk funktioniert. So arbeitet der Film Noir häufig damit, dass ein Ermittler nachts einsam durch die Straßen geht und wir einen inneren Monolog hören voller Zermürbung und Selbstzweifel. Das erlebt auch Frank. Wir sehen ihn, aber er findet plötzlich vor seinen Füßen Hüpfkästchen aufgemalt und spielt einmal schnell Himmel und Hölle. Oder denken wir an die Schmiergeldszene. Es gehört zur Kriminalfilmkonvention, dass der Ermittler versucht, irgendeinen Kerl zu bestechen, um an Informationen zu kommen. Nun aber wird das so gewendet, dass der Kerl plötzlich auch Fragen hat an den Ermittler und plötzlich lässt sich Frank schmieren. Hier wird also eine Form, eine Konvention überaffirmiert. Man kann sogar sagen, der Formzwang, der immer wieder vorherrscht bei den Figuren, führt dazu, dass die Form gesprengt wird. Oder denken wir an den Umgang mit Sex. Häufig sehen wir nur ein Sammelsurium aus Kitsch-Szenen, die zeigen, was eigentlich im Bett passiert, ohne es richtig zu zeigen, mit einem orgiastischen Feuerwerk als Abschluss. Auch dies ist ein Spiel mit den Konventionen und ein Unterlaufen. Aber Franks Grenzübertretungen dienen jetzt nicht dazu, die ganze Zeit nur die Normalität zu sprengen, sondern sie auch zu vermessen und zu manifestieren. Hier hilft ein Begriff weiter des Diskurstheoretikers und Literaturwissenschaftlers Jürgen Link, nämlich der Begriff lautet Normalismus. Wir alle kennen das Wort normal, damit ist so etwas wie alltäglich oder Allgemeinplatznormalität gemeint und auch kleine Abweichungen sind da erlaubt. Normalität wird gesellschaftlich hergestellt, das ist völlig klar. Jürgen Link sagt, es gibt aber auch den Normalismus, der auf einer objektiveren Basis steht und der entsteht durch die Aufklärung in der verdateten Gesellschaft. Das können wir besonders gut sehen, wenn wir uns Meinheimer ansehen, den Klimawissenschaftler, der viele Grafiken vorlegt, um zu zeigen, dass hier ganz deutlich gewisse Grenzen überschritten werden, also eine Normalität nicht mehr länger stattfindet, weshalb man umschwenken muss auf erneuerbare Energien. Oder wir sehen natürlich auch, wie diese verdatete Gesellschaft nicht funktioniert und dann Komödie produziert, etwa wenn ein Airbag sich immer weiter aufbläst, bis er platzt, der Wasserdruck dafür sorgt, dass irgendwelche Überflutungen angerichtet werden, Frank die Tachonadel einfach nicht wahrnimmt und immer mit Vollgas überall drauf fährt, die Verkehrsordnung nicht achtet. Hier erleben wir also, wie Verschiebungen stattfinden und das hängt damit zusammen, dass dieser Normalismus mit Gradualismus zu verstehen ist. Jürgen Link schreibt, Normalismus ist im Gegensatz zum Normativismus wesenhaft gradualistisch. Statt um eine Ja-Nein-Entscheidung geht es beim Normalismus um verschiedene quantifizierbare Grade an Normalität in einem breiten kontinuierlichen Spektrum zwischen den Maxima der Mittelwerte und den Minima der Normalitätsgrenzen, das heißt der Grenzen zur Anormalität. Wichtig ist nun zu verstehen, dass die Normalität sich mit der Zeit verändert. In seinem Buch Normalismus und Antagonismus in der Postmoderne schreibt Jürgen Link, als wichtiges Instrument des Transformationsprozesses werden sich moderne Massenmedien erweisen. Mit ihrer Hilfe bilden die Massenindividuen eine normale Identität aus und lernen sich von anormalen Ereignissen, Verhaltensweisen und Personen zu distanzieren. Dementsprechend erleben sie ihre Welt als eine Landschaft aus Prozessen von Denormalisierung und Normalisierung, sowohl individuell wie kollektiv aktualhistorisch. Für die Frage nach dem Antagonismus sind alle Prozesse von Denormalisierung und folglich die dabei überschrittenen Normalitätsgrenzen besonders relevant. Dieser gänzlich neue Typ sozialer Grenzen dient in modernen Kulturen der Regulation von Inklusion, der Normalen, und Exklusion, der Anormalen. Durch die verdatete Gesellschaft nun hat man gewisse Normwerte, zum Beispiel, wir können es ganz einfach machen, beim Ruhepuls, bei der Frage, wie viel man durchschnittlich schlafen sollte, bei vielen solchen Dingen, bei denen wir sagen, ja, das ist die Normalkurve. Nun ist aber sehr viel dann auch Aushandlungsprozess in einer Gesellschaft, beziehungsweise es gibt zwei Möglichkeiten, wie verändert werden kann, was normal ist. Die ersten 150 Jahre, also bis 1950-60, sagt Jürgen Link, gab es vor allem den Protonormalismus, der klar gesetzt hat, was ist normal und was ist nicht normal. Dies war ein sehr exklusives Modell. Dann entsteht aber im Laufe der 60er Jahre, auch dann mit den 68er, ein flexibler Normalismus, der so funktioniert, dass man gewisse neue Lebens- und Liebesweisen zum Beispiel inkludiert und erst später wird das dann noch einmal verrechtlich, denken wir an die Ehe für alle. Diese Normalisierung, die flexible, kann natürlich in alle möglichen Richtungen stattfinden und muss nicht immer notwendigerweise progressiv sein. In gewisser Weise können wir ja auch feststellen, wie eine Normalisierung in Bezug auf Trump stattgefunden hat. Er ist jetzt das New Normal und dieser flexible Normalismus führt also auch dazu, dass plötzlich etwas als normal anerkannt werden kann, ein Modus vivendi, den wir vorher als nicht normal gesehen haben. Weshalb sich jetzt für uns natürlich, die wir die nackte Kanone sehen, die Frage stellt, funktionieren die Witze eigentlich noch, wenn das schon das neue Normal geworden ist, was damals noch nicht als das Normal angesehen wurde, das also, was Frank Trabin da aufführt. Wenn wir erfahren bei Jürgen Link, dass die Massenmedien ein wichtiges Instrument dafür sind, Normalität zu produzieren, könnten wir natürlich auch die Frage stellen, ob nicht genau solche Filme Figuren wie Trump hervorgebracht haben, dass also damit eine Gewöhnung stattgefunden hat an diese permanente transgressive Haltung, die Frank Trabin an den Tag legt. Trump hat also schon auch eine Normalisierung erlebt. Und zugleich stellt sich aber auch die Frage, ob es nicht so etwas wie einen neuen Protonormalismus gibt, das also jetzt wieder sehr vehement eingeführt wird, mit Gewalt, was normal ist und was nicht als normal angesehen wird. Schon in der Filmreihe können wir ja sehen, dass durchaus manche Dinge als nicht normal angesehen werden und auch als das zementiert werden. So gibt es bei Frank eine permanente Angst vor Homosexualität. Es gibt eine Szene, dort duscht er in einem Gefängnis und natürlich gibt es da den Dialog, dass er sich nach einem Stück Seife bücken soll. Oder denken wir an den dritten Teil, wenn die von Anna Nicole Smith gespielte Figur sich plötzlich vor Frank entblättert und offenbar, so deutet sich zumindest in einem Schatten an, es sich um eine transgeschlechtliche Figur handelt. Und Frank Trabin dann der Ekel packt, er verlässt die Garderobe und rennt hinaus, um sich zu übergeben. Hier wird also ein Protonormalismus etabliert, bei dem ganz klar gesagt wird, das ist nicht normal, womit dann aber auch gesagt wird, Frank Trabin in seiner Art zu sein, das ist normal. Hier findet eine Verschärfung von Normalitätsgrenzen statt. Und das führt uns dazu, dass wir fragen können, inwieweit hier eigentlich in dieser Serie schon angelegt ist, was wir heute in besonders starker Weise sehen. Nämlich, dass es so ein Tauziehen gibt, wie Jürgen Link das nennt, zwischen Protonormalismus und flexiblen Normalismus. Zum einen gibt es also flexible Erweiterung, zum anderen aber auch ganz klare Setzungen. Dieses Tauziehen aber ist eines, das quasi die Spaltung der Gesellschaft, wenn wir einmal dieses Bild verwenden wollen, immer mehr verstärkt. Link schreibt, Normalismus theoretisch lässt sich prognostizieren, dass ein Hin und Her zwischen flexiblen und protonormalistischen Strategien erstens operational nicht haltbar ist und zweitens den flexiblen Typ von Persönlichkeit im übertragenen und wörtlichen Sinn in den Burnout treiben sowie den rigiden Typ der protonormalistischen Persönlichkeit in panische Aggressivität versetzen muss. Dass es in diesem potenziell antagonistischen Hirt keinen Kompromiss und keinen dritten Weg zu geben scheint, erhöht die Denormalisierungsangst und stellenweise führt sie zur Denormalisierungspanik. Wenn wir jetzt daran denken, dass Frank nicht nur solch einzelne Szenen hat, in denen er sehr normativ auftritt und sagt, das ist nicht normal, sondern dass Frank permanent Ausnahmezustände produziert, durch die dann eine Normalität gewaltsam hergestellt wird, können wir hier sagen, dass das nicht mehr auf den flexiblen Normalismus ausgerichtet ist, sondern eigentlich einem neuen protonormalistischen Prinzip folgt. Wer nicht gehorcht, heißt es ja eigentlich dann hier schon in den Filmen, wird erschossen. Das kommt noch als Komödie daher, ist aber heute dann bitterer Ernst. So erkennen wir in Klamauk und augenscheinlicher Subversion schon jede Menge Einengung und Repression, wenn wir nicht nur schauen, sondern sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.